Ja, das Thema ist Gebet und ich will euch einladen, dass ihr, während ich rede und auch darüber hinaus, auf Marias Bild einfach weiterschaut zwischendurch, weil das ist genau das, wo ich dran anschließen will. Und ich will euch kurz vorbereiten, dass es heute ein bisschen anders sein wird. Und zwar werden wir gleich ein Zeugnis hören und dann werde ich ein bisschen was sagen. Und danach wollen wir praktisch werden und zwar praktisch kreativ Gebet sein, machen, was auch immer. Mir fehlen jetzt die Verben, aber die könnt ihr jetzt einsetzen. Aber dazu mehr. Keine Sorge, ihr müsst nichts machen, was ihr nicht wollt. Ihr könnt auch einfach auf eurem Platz sitzen bleiben. Also bleibt trotzdem, auch wenn es vielleicht ein bisschen anders wird als sonst. Genau, wir starten direkt mit einem Zeugnis von Ankris, von einem Gebet.
Guten Morgen. Hoffe, ich finde die richtigen Worte. Ansonsten hört auf mein Herz. Ich war letztens spazieren. Ich hatte die Kinder zum Kindergarten gebracht und ein Kind im Kinderwagen dabei. Hab so gedacht, so Jesus, das ist das Nächste, wo ich an Stille und Nähe mit dir jetzt drankomme. Ich und Emmy und du. Und dann bin ich losspaziert und auf meinem Herzen, ich weiß nicht, viele von euch haben ja die Geschichte von unserem Haus mitbekommen, dass wir lange gesucht haben, was gefunden haben, dann es viele verschiedene Etappen gab, aber wir schlussendlich ein wunderschönes Haus im Duisburger Süden gekauft haben. Das war eine totale Gebetserhörung und ein Wunder. Und jetzt kommt der Teil, wo ihr auf mein Herz hören müsst. Also, ich bin nicht undankbar für dieses Haus, sondern ich bin sehr dankbar dafür. Aber in meinem Herzen hatte Neudorf und Düstern haben einen sehr besonderen Platz. Ich habe über 30 Jahre da gewohnt, also eigentlich mein ganzes Leben. Und da wegzuziehen, ist mir extrem schwer gefallen. Und meine Kinder gehen da auch zur Schule, zum Kindergarten immer noch. Und das heißt, ich bin eigentlich jeden Tag da. Und jedes Mal, wenn ich da hingegangen bin, ich habe auch meine Eltern immer gezwungen, mit mir noch dahin zu fahren und da spazieren zu gehen. Und wenn wir da hingefahren sind, hatte ich diesen Schmerz in meinem Herzen. Ich habe gedacht, boah, ich liebe diesen Stadtteil, ich will hier leben. Dabei habe ich so ein schönes Haus. Und habe gedacht, das ist so eine Spannung zwischen dankbar sein für das, was ich habe, weil Gott ja ein Riesenwunder getan hat, und zu vermissen, was ich hatte, weil das auch gut war. Und nicht zu romantisieren, dass die kleine Wohnung für uns jetzt noch genug wäre, weil sie war viel zu klein. Deswegen sind wir weggezogen. Aber jedenfalls bin ich dann gelaufen und bin so da lang spaziert durch meinen geliebten Stadtteil Neudorf, fahre mit dem Kinderwagen und sage zu Gott, warum hast du uns ein Haus in Buchholz geschenkt und nicht in Düsseldorf? Und als ich es sagte, habe ich noch gedacht, okay, einfach nicht denken, dass das undankbar ist. Einfach denken, er wird mich verstehen. Und ich spreche es aus in meinen Gedanken und dieses Sehnen nach diesem Stadtteil ist weggenommen. Das habe ich noch nie erlebt. Das war, als ob jemand in mich reingegriffen hat, das Ding rausgeholt hat. Und es war keine Leere, sondern es war einfach in Ordnung. Also das habe ich noch nie erlebt. Das war ein absolutes Wunder. Und ich habe einfach nur mit ihm drüber geredet. Und dann hat Gott zu mir gesagt, ich habe deine Sehnsucht gestillt. Da singt man, du stillst die Sehnsucht in mir, mein Verlangen. Und so fühlt sich das an. Ich hatte gedacht, es wird viel dramatischer, aber es war eine totale Gebetserhörung, es war lebensverändert. Weil jetzt gehe ich da durch und denke immer noch, es gefällt mir hier, es ist Teil meines Lebens, meiner Geschichte, total schön, aber ich bin total glücklich, wo ich bin. Und ich bin wirklich 20 Meter gelaufen, hab das gesagt, hatte mich ja jetzt vorbereitet, 40 Minuten mit Gott zu reden. Hab das gesagt, er hat es gemacht. Da habe ich die ganze Zeit weitergelaufen, dachte, worüber reden wir jetzt? So, ne? Und dann, es war richtig krass.
Also, als sie mir das erzählt hat, habe ich gedacht, wow, das ist doch eigentlich, im Endeffekt, das ist es doch. Nicht im ganzen Bereich, weil wir können ja für alles Mögliche beten, was außerhalb von uns ist, aber nur so in diesem von mir zu Gott und von Gott zu mir und er in mir und ich in ihm, das ist doch am Ende des Tages das, was der Kern ist von unserem Gebet, dass er unser Herz verändert, weil wir es ihm hinhalten. Darum geht's doch. Und alles, wie die Birgit das letzte Woche hier gesagt hat, mit diesen Tüchern, mit unseren Gefühlen, was alles für ein Zeug da ist, und er möchte uns begegnen, dass er diese Sachen wegnehmen kann, sodass es dann nach außen weitergehen kann. Also ich liebe, dass das einfach, dass Gott unser Herz verändert, wenn wir mit ihm reden oder mit ihm einfach sind. Also einfach das machen, was wir gebeten haben. Und da will ich jetzt noch ein bisschen mehr drauf eingehen, bevor wir nachher noch auf den zweiten Aspekt kommen. Und zwar sagt er in der Bibel, sagt Gott in der Bibel ja in den Sprüchen, mehr als alles andere behüte dein Herz. Die Stelle kennen wir alle. Ich nehme das auch mal aus dem Kontext, weil ich habe geguckt vorher nachher, das darf ich jetzt. Also in dem Zusammenhang kann ich aus dem Kontext sein. Aber Gott geht da wirklich auch darauf, dass wir unser Herz behüten sollen. Und so, wie ich es verstehe, geht es gar nicht so sehr darum, wie wir Grenzen setzen und so weiter, sondern darum, dass wir mit unserem Herz zu Gott kommen. Wir können alles Mögliche gegen Menschen machen und aufbauen und uns selbst irgendwas machen, um unser Herz zu beschützen. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass wir mit unserem Herz, wo dieses ganze Zeug ist, weil egal, was wir alles aufbauen für Grenzen, was wir machen, was wir für gute und für schlechte Entscheidungen treffen, am Ende des Tages haben wir Zeug in unserem Herzen, das Platz einnimmt, das uns, das, ja, das einfach da ist. Und dafür brauchen wir Jesus. Dafür brauchen wir diese bewussten Zeiten mit ihm, um ihm unser Herz hinzuhalten. Vor mit Sicherheit 13, 14 Jahren hat der Mann von Susi Yaray, ich weiß nicht mehr, ob ihr den kennt, ist auch egal. Ich weiß auch nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall, der hat, das war damals in Lüdenscheid, und der hat erzählt, dass er jeden Abend in sein Herz guckt, als wäre es ein Brunnen und mit Gott zusammen schaut, was an Steinen und an Schutt in diesem Brunnen ist. Und ich habe es nicht gecheckt. Und über die Jahre, ich wusste aber, dass es super wichtig ist. Aber irgendwie habe ich immer gedacht, was macht der? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was der mit seinem Herzen da abends macht. Ich verstehe es einfach nicht. Was soll ich denn jetzt da rausholen? Und ich weiß sowieso nicht, was in meinem Herzen drin ist. Und irgendwie über die Jahre habe ich auch dadurch, dass ich was angefangen habe, meine Gefühle anzuschauen, was ich tatsächlich vorher nicht so gemacht habe, angefangen zu sehen, was ist denn noch alles in meinem Herzen drin, habe ich das so ein bisschen gelernt und merkte auf einmal, ach, ich glaube, das ist das mit dem Brunnen von damals. Und ich mag dieses Bild so sehr, weil es unser Herz als Brunnen darstellt, unser Herz ist ja noch viel mehr, aber es ist wie so ein Brunnen auch, in den jeden Tag so kleinere Steinchen, große Steine, kommt da rein, einfach so Zeug, wie diese Tücher von Birgit letzte Woche. Sorgen kommen in unseren Brunnen rein und Enttäuschung und Not und Leid und Trauer und alles, was wir halt erleben in dieser Welt, was auch dazugehört, was auch die Bibel überhaupt nicht wegspricht irgendwie, sondern wo die Bibel auch sagt, das ist Teil von unserem Leben. Das kommt alles in unseren Brunnen rein. Und ich glaube, dass Gott uns einlädt, in diesem Bild zu sagen, wir dürfen in diesem Bereich von Gebet, in dem es erstmal nur um ihn und mich geht, ihm dieses ganze Zeug geben, gemeinsam mit ihm, diesen Brunnen Freiraum, immer wieder, jeden Tag neu, zu gucken, okay, Jesus, hier ist mein Herz und hier ist diese Not. Ich habe diese Not. Und einfach mit ihm ins Gespräch kommen, wie Ann-Christ das gemacht hat. Da sind ja die Worte auch egal, wie Maria das gesagt hat. Deswegen liebe ich das, dass es nur diese Farbe ist, dass es so dieses Gefühl ist, dass man kann es nicht so manchmal in Worte fassen, aber es ist da. Und das sehen wir ganz, ganz viel in dem Psalm, in Worte gefasst übrigens. Also manchmal hilft es auch, uns in Worte zu fassen. Und lasst uns mal ein paar Psalmen gerade anschauen gemeinsam. Und zwar Psalm 28 lesen wir mal. Es gibt da ganz viele. Wir lesen mal gerade Psalm 28. Wenn ihr mögt, könnt ihr den auch an Dingsen werfen, was auch immer. Psalm 28. Zu dir, Herr, rufe ich von David. Mein Fels, wende dich nicht schweigend von mir ab, damit ich nicht denen gleich werde, die in die Grube hinabfahren, wenn du dich verstummen von mir abwendest. Okay, ich sag da gleich noch was zu. Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir rufe. Wenn ich meine Hände aufhebe zum Sprachort deines Heiligtums, lass mich nicht weggerafft werden mit den Gottlosen und mit den Übeltätern, die friedlich reden mit ihren Nächsten und doch Böses im Sinn haben. Gib ihnen nach ihrem Tun und nach der Bosheit ihrer Handlung. Gib ihnen nach dem Werk ihrer Hände. Vergilt ihnen, wie sie es verdient haben. Denn sie achten nicht auf die Taten des Herrn, noch auf das Werk seiner Hände. Er möge sie zerstören und nicht bauen. Gelobt sei der Herr, denn er hört die Stimme meines Flehens. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Darum frohlockt mein Herz und ich will ihm danken mit meinem Lied. Der Herr ist ihre Stärke und die rettende Festung seines Gesalbten. Rette dein Volk und segne dein Erbe und weide und trage sie bis in Ewigkeit. Und wir lesen mal noch ein, Psalm 41. Von den Söhnen Korachs. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen, vor Gottes Angesicht erscheinen? Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahinzog im Gedränge, mit ihnen feierlich dahinschnitt zum Haus Gottes, unter lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und der Hermongipfel am Berg Mizpah. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich will sprechen zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung ist. Kleiner Einschub an dieser Stelle. Wir lieben das Wort Gottes und wir glauben, dass es Gottes Wort ist. Sind wir uns einig? Wir glauben aber auch, dass wir nicht alles wörtlich nehmen sollen, weil sonst müssten wir uns Augen ausstechen und müssten uns Hände abhacken und oder Sachen auch aus dem Kontext, sondern wir glauben, dass es Gottes Wort ist und trotzdem dürfen wir auch Sachen im Kontext angucken und wissen, wir müssen jetzt nicht unsere Feinde abschlachten. Aber, oder alleine auch diese Fragen, warum hast du mich verlassen? Ich habe jetzt gelesen, dass im Jüdischen das so ist, dass wenn man eine Frage stellt, man mehr sein Gefühl ausdrückt, als Gott eine Frage zu stellen. Das würde Sinn ergeben. Weil so oft sagen die, warum hast du mich verlassen? Wir wissen alle, Gott verlässt niemanden. Punkt. Da ist die Bibel auch sehr klar. Und dann sehen wir aber, sie sagen, warum hast du mich verlassen? Und es passt für mich so gut in diesen, oder es passt für mich so gut in dieses, wie die Psalmen geschrieben sind, dass es einfach diese, wie die Birgit das letzte Woche gesagt hat, diese Tücher sind, die man auch mal benennen darf und zu sagen, es ist einfach echt blöd, es ist so doof oder ich kann das gar nicht richtig benennen, aber es fühlt sich so an, Gott, als bist du nicht hier. Es fühlt sich so an, als bist du nicht treu. Und dann kommen wir aber wieder zu diesem Punkt in dem Psalmen immer wieder kommen sie zu diesem Punkt, wo sie sagen, aber du, Herr, bist treu und dir vertraue ich. Und lass uns durch diesen Blick, und so müssen wir die ganze Bibel hier anschauen. Sonst dürfte ich nicht hier stehen, wenn wir Sachen aus dem Tongue-Text reißen würden, weil nur Männer vorne stehen dürften. Sonst müssten wir uns alle irgendwie verstümmeln, weil wir alle sündigen mit irgendwelchen Körperteilen. Okay? Also deswegen, ich liebe die Psalmen zum Beten, aber manche eignen sich mehr als andere. Okay, vielleicht können wir uns so einigen, ohne mehr drauf einzugehen. Okay, also zurück zu dem Text hier. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 4, selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Das sehen wir in dem Psalm. Warum in aller Welt, wenn wir mit Freudenöl übergossen sind, Gottes Geist Freude bringt, sind selig die Trauernden? Könnte man ja fragen. Ich habe ganz lange nicht getrauert in meinem Leben richtig, also nicht richtig tief, weil ich viel Depression in meiner Familie habe und immer dachte, wenn ich einmal anfange zu trauern, dann ist vorbei. Dann gewinnt Traurigkeit in meinem Leben. Und dann werde ich nicht mehr glücklich. Also bin ich lieber fröhlich die ganze Zeit und versuche die Traurigkeit mit Freude abzudeckeln und guck mal, was passiert. Ist besser als depressiv zu werden. Aber Jesus sagt, selig sind die Trauernden. Was mache ich denn jetzt damit? Und ich glaube zum einen, wir haben das eben gesungen, mein Tröster, mein Helfer. Die Bibel sagt ganz klar, dass Gott ein Tröster ist, dass der Heilige Geist unser Tröster ist. Und ich glaube, dass wir ihn nur kennenlernen können als Tröster, wenn wir uns trösten lassen. Ich kann die beste Freundin haben, die super trösten kann, aber wenn ich noch nie erlebt habe, dass sie mich tröstet, bringt es mir nichts. Und ich glaube, dass es zum einen von Gott eine Einladung ist, dass er sagt, ich bin der beste Tröster und ich möchte dich trösten. Und selig sind die Trauernden, weil nur wenn du trauerst, kannst du auch getröstet werden. Und wenn du es nicht rausholst, diese Steine, und die mir nicht hinhältst, kann ich dich nicht trösten. Dann würde die Welt anders aussehen. Wenn Gott das einfach machen würde und sagen würde, du hast nicht darum gebeten, ich überwältige dich und mach einfach mal alles anders in dir, könnte er machen, aber so macht er es nicht irgendwie. Sondern er möchte, dass wir ihm die Sachen geben. Und ich glaube, dass manche zum Beispiel von diesen Steinen, deswegen glaube ich, auch, der ist auch noch mit diesem Seligsten, die Trauernden, die kommen nur raus, wenn wir trauern dürfen. Und aber wir sehen hier in seinem Wort, mal Wasser geben. Wir sehen, dass wir immer auf der anderen Seite anders rauskommen. Dass wir, das habe ich auch erlebt, dass wir trauern können und wir haben darin Gemeinschaft mit Gott. Und es ist kein schwarzes Loch, weil wir nicht alleine sind, sondern weil er jemand ist, der der beste Tröster der Welt ist. Und manchmal brauchen wir Jesus im Körper, sagt meine Therapeutin immer. Jesus mit Haut, nicht andere Menschen. Und manchmal ist es einfach nur diese Gemeinschaft mit ihm, die ausreicht, unser Herz zu trösten, wie es kein Mensch könnte. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, vor 2 Jahren oder so hier vorne. Und meine Mama ist ja sehr krank, also die Welt würde sagen unheilbar krank. Meine Mama glaubt aber, dass sie geheilt wird. Und gleichzeitig habe ich mir immer wieder gemerkt, es fällt mir so schwer, mit meiner Mama zu glauben. Weil es einfach so ätzend ist. Also sie kann sehr, sehr schlecht laufen. Und das hat er Einfluss auf unsere ganze Familie, auf meine Kinder, auf die Kinder-Oma-Beziehung, auf wie sie uns helfen kann als Mama. Oder wie es ihr damit geht, wie es uns geht. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht glauben mit ihr. Und dann habe ich das Jesus nochmal hingehalten und ihr gesagt und ihm gesagt, wie traurig mich das macht. Und ich habe festgestellt, ich hatte nie richtig getrauert vorher darüber, dass meine Mama so krank ist. Weil ich immer dachte, ich will ja glauben. Oh, danke dir. Und dann habe ich Jesus das einfach mal alles gesagt und habe gesagt, Jesus, das macht mich so traurig. Und ich habe so geweint darüber, ohne Angst zu haben, keinen Glauben zu haben. Weil ich hatte ja eh schon keinen in dem Moment. Und was passiert ist, ich habe ihm diese Steine gegeben in meinem Herzen und auf einmal habe ich gemerkt, er tröstet mich, er ist da. Und ich merkte, in meinem Herzen wird Raum für Hoffnung und Glauben. Und ich konnte danach meine Mama anrufen und sagen, Mama, weißt du was, es fehlt mir so schwer, mit dir zu glauben. Aber ich habe das Jesus gesagt und ich habe es ihm abgegeben und es ist so schrecklich. Aber weißt du, ich glaube mit dir. Ich glaube das, dass du geheilt wirst. Ich glaube das mit dir, weil Jesus der beste Versorger ist aller Zeiten. Und meine Mama hat gesagt, weißt du, die sagt meistens nur, ja, ich bin schon geheilt. Und hat gesagt, aber weißt du, ich habe so viele Tage, an denen kann ich es nicht glauben. Und ich bin so traurig darüber. Aber immer wieder sage ich vertraue dir, Jesus, dass du mein Heiler bist. Und das ist dieser Prozess. Das ist dieser Prozess, dass wir ihm unsere Steine geben. Aber wir bleiben nicht in der Traurigkeit, sondern dieser Brunnen wird gefüllt mit Wasser, was da sonst nicht reinkommen würde, wenn die Steine drin sind. Und ich hatte eine Situation in meiner Jugend. Da war es in meiner Familie richtig schrecklich. Also wir hatten eine ganz schlimme Situation und ich weiß noch genau, wie ich nach Hause kam und ich war allein zu Hause, das war immer das Beste, weil dann konnte ich meinen Gefühlen richtig Lauf lassen. Und ich weiß noch, ich habe mich ans Klavier gesetzt und habe Gott, ich weiß nicht genau, wie mein Herz dabei war, aber ich war auf jeden Fall mit Gott. Aber ich habe mich ans Klavier gesetzt und ich habe einfach angefangen zu singen, denn du hast doch gesagt, dass du denen, die dich lieben, alles zum Besten dienen lässt, alles. Zum Besten dienen lässt. Und es war fast schon, dass ich sagen würde, es war so ein bisschen, wie ich mir Klage vorstelle. Aber trotzdem waren wir da drin nicht getrennt. Aber es war diese Not, die ich Gott ausgesprochen habe. Du hast das doch gesagt und ich sehe es einfach nicht, Jesus. Und ich kann mich da heute noch dran erinnern, an diese Situation. Und ich bin mir sehr sicher, hätte ich mich vor den Fernseher gesetzt, hätte ich mich daran nicht mehr erinnern können. Weil in diesem Moment, als ich ihm das gegeben habe, in meiner großen Not über diese schreckliche Situation in meiner Familie, waren wir darin gemeinsam. Und das macht einfach den Unterschied. Und ich glaube, dass war nicht, also das war nicht so wie bei dem anderen Mal, wo ich das mit meiner Mama gemacht habe und danach war alles anders oder wie Angriffszeugnis, sondern das war immer wieder. Ich habe so viele Aufnahmen von dieser Zeit, ich habe die irgendwann alle gelöscht, weil das wirklich deprimierend war. Weil es so schrecklich war. Aber ich habe so viele Momente, in denen ich einfach da saß und Jesus gesungen habe, wie schrecklich es ist. Aber es braucht es immer wieder diesen Schutt rauszuholen. Und irgendwann habe ich das gehört und habe gedacht, eine Güte, es hat sich heute komplett verändert. Diese Situation in meiner Familie ist nicht mehr so. Die hat sich wirklich komplett gedreht. Und das ist für mich so ein Zeugnis, dass er, obwohl es länger brauchte in diesem Moment als in anderen Situationen, dass er so treu ist und dass er da gesagt hat, ich bin da und wir sind hier drin gemeinsam und ich muss nicht bitter werden da drin in meinem Herzen, weil sich diese Steine ansammeln und alles so schwer ist, sondern Gott lädt uns einfach ein, immer wieder ihm unser Zeug zu bringen, damit wir es nicht tragen müssen, sondern er es für uns trägt und wir darin mit ihm sein können. Und in meinem Leben ist es so, dass wenn ich das Wort Gebetsleben höre, wird mir richtig anders. Weil das, also mich hinzusetzen morgens als allererstes und zu beten, es funktioniert einfach nicht so gut, habe ich festgestellt. Weil meine Gedanken einfach nicht bei mir bleiben. Und Listen finde ich ganz schrecklich. Also ich arbeite dran. Ich würde auch gerne mal irgendwann so eine Oma in so einem Schaukelstuhl sitzen, die den ganzen Tag betet, wisst ihr? Würde ich irgendwann wirklich mal gerne werden. Kann ich mir gerade noch nicht vorstellen. Aber ich habe das Gefühl, also ich fand das so stark am Mittwoch bei Willy, hört euch das nochmal an unbedingt. Also wenn ihr nicht da wart, hört es euch nochmal an. Es war wirklich so stark. Und was ich mir so mitgenommen habe, ist, was er am Ende sagte, von was Edith immer sagt, finde einen Weg, ein Gebetsleben zu haben. Und ich dachte mir, ja, ich möchte einen Weg finden, ein Gebetsleben zu haben. Auch wenn meins nicht so aussieht, dass ich eine Gebetsliste habe mit Leuten, für die ich bete. Und vielleicht bin ich falsch, ich bete schon in meinem Alltag, aber halt nicht so dieses, ich sitze auf dem Sofa und bete. Aber ich glaube, ich will trotzdem diese bewusste Zeit haben, weil ich glaube, dass die wichtig ist. Und ich habe den Eindruck, dass Gott mich so ein bisschen einlädt, momentan auf so eine Reise oder auf diesen Weg zu finden, wie Willi das gesagt hat. Und die hat mit Kreativität zu tun, weil wir so gemacht sind. Und das ist der zweite Teil, auf den ich jetzt eingehen will, noch kurz, bevor wir praktisch werden. In der Schule ist es so, dass das erste Vierteljahr der ersten Klasse rein didaktisch gesehen das Allercoolste ist, weil die Kinder noch nicht lesen können. Solange die Kinder noch nicht lesen können, kannst du Sachwissen nicht durch Texte vermitteln. So, das stellt Lehrer erstmal vor eine Herausforderung. Und du kannst dir auch nicht die Kinder schreiben lassen. Das heißt, alles Sachliche fliegt raus. Du musst also andere Wege finden, dass die Kinder das lernen können, was du willst. Und deswegen besteht dieses erste Vierteljahr ganz viel aus kreativen Sachen, aus Kneten, aus Formen, aus Malen, aus Gestalten, aus Theaterspielen, aus Standbildern, aus Geschichten erzählen, aus die Kinder erzählen, aus wir machen Spiele zu irgendwas. Es ist immer in Bewegung, es ist immer kreativ, weil diese Ebene des Lesens und Schreibens fehlt. Das Problem ist, wir könnten es ja einfach so übernehmen, ne? Wenn die Kinder dann lesen können. Ist aber leider zu anstrengend. Deswegen, für alle Beteiligten, also für auf jeden Fall für die eine Seite. Deswegen passiert oft das nach diesem Zeitraum, sobald alle lesen und schreiben können, oder auch wenn man auf weiterführende Schulen guckt, dass alles vermittelt wird durch Sachtexte. Also, oder viel, ja. Entschuldigung, viel. Aber wir merken schon, also ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schule war, Sachlichkeit ist das oberste, hat die oberste Priorität. Man, außer in Kunst, arbeitet man hauptsächlich nicht kreativ. Und das ist auch, glaube ich, in Religion so. In unserer Religion, dem Christentum. Wir brauchen diese Theorie als Fundament, also versteht mich nicht falsch, diese Fundamente, wie Manu letzte Woche gepredigt hat, das ist Fundament und das brauchen wir. Und das brauchen wir auch mit einer Klarheit und Worten, also ich liebe auch Worte, ja, weil das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Aber ich glaube, dass Gott uns auch einlädt und uns mit diesem Bild über diese kleinen Kinder, hat mir nochmal so gezeigt, dass wir Kinder, aber auch wir Erwachsenen, wir blühen einfach auf, wenn wir kreativ sein können und ein Teil von der Geschichte sind, also wenn etwas in die Geschichte eingebunden ist, so sind wir einfach. Und ich meine, Jesus hat die ganze Zeit Geschichten erzählt, als er auf der Erde war. Also er wusste es wohl. Und Gott, unser Schöpfer, hat uns kreativ gemacht. Und ich glaube, dass unser Herz es braucht, aktiv zu sein, um uns auszudrücken. Und dass wir in der Geschichte sind. Und ich glaube, dass wir einfach so sind. Deswegen auch dieses, das Bild drückt das so aus. Das sind wir einfach. Wir sind so kreativ, weil wir von einem kreativen Schöpfer gemacht werden. Deswegen sollen wir auch kreativ schaffen. Und ich glaube, dass wir eigentlich, wenn wir uns nicht so verdrehen im Gehirn, gar nicht anders können, als so zu sein. Wir haben ja uns ganz oft schon dieses Wort von Ihnen gehört, zu der Kreativität. Ich habe mir das nochmal angehört. Und er redet auch über das, was da vorne passiert. Er redet auch über neue Lieder. Ja? Er redet auch über Bilder. Aber was er sagt, ist, ihr seid Gottes Kreative. Wisst ihr, manchmal sitze ich da und denke mir so, ja, das ist ja jetzt ein Wort für unser Lobpreisteam und die Maler. Ja, kann ich mir ein bisschen entspannen. Aber das Wort ist nicht so. Ich würde das gerne nochmal nachlesen. Aber das ist, ihr seid Gottes Kreative. Weil wir so gemacht sind. Und ich glaube, dass Gott uns damit einlädt, kreativ uns das einfach zu sein, dass wir unser Denken erneuern lassen von ihm, dass es eben nicht so aussieht wie in der Schule, wenn wir beten, nur mit einer Liste, auch wenn es Leute gibt, die Listen lieben und die sollen die haben. Aber viele andere blühen darin nicht auf. Die blühen nicht auf darin. Und wisst ihr, ich bin komplett kein Maler. Vom Zeichnen her bin ich ungefähr auf dem Level von manchen Viertklässlern. Und manche Viertklässler habe ich tatsächlich erlebt. Ich hatte Kunst in der vierten Klasse, sind deutlich besser als ich. Deutlich. Und das ist wirklich, nicht übertrieben. Aber ich habe festgestellt, dass wenn ich male, was in meinem Herzen ist, dass wenn ich Farben male, dass wenn ich einfach anfange, Farbe aufs Papier zu bringen, mit nicht Pinsel oder Stift, sondern mit meinen Fingern oder was auch immer, weil ich nicht in diesem Pinsel oder so, mir nicht so hilft, das, was in meinem Herzen passiert. Weil ich feststelle, oh, ich glaube, Gott hat mich so gemacht, dass da Kreativität ist, die muss einfach raus. Und die sieht nicht so aus, wie ich die bei manchen sehe, die da eine besondere Begabung drin haben. Aber Gott freut sich darüber und es wird nie wahrscheinlich an der Wand hängen. Also ist auch völlig in Ordnung, weil es zwischen Gott und mir ist. Aber trotzdem muss es Platz haben und geschehen. Oder es muss nicht, aber es darf. Also ich glaube, es ist eine Einladung von Gott, dass es geschehen darf, damit ich einen Weg finde, der zu meinem Herzen passt, wie es gemacht wurde, diese Steine aus meinem Herzen rauszuräumen. Oder ich bin auch kein Tänzer, so von der Begabung her. Aber ich merke, es macht einen Unterschied, wie ich mich bewege, wie ich mit Jesus mich halte, wenn ich bete, ob ich mich beim Lobpreis anders, wenn man zu Hause alleine Lobpreis macht, ne? Kann mir keiner erzählen, dass man die ganze Zeit auf dem Sofa sitzt und mit dem Fuß wackelt. Wenn da keiner guckt, wenn man das kann, ja, also wie gesagt, wenn man aufstehen kann, wette ich, wenn das passende Lied kommt, kann man nicht mehr sitzen bleiben. Da passiert was in uns, weil wir so geschaffen sind. Und wenn du trotzdem sitzen bleiben willst, darfst du ja auch. Aber ich glaube, dass Gott uns einlädt, uns zur Musik zu bewegen und unseren Körper auszudrücken, um mit ihm zu sein darin, weil er so kreativ ist. Und ich will euch jetzt einladen auf diese Reise, auf der ich bin. Und wie gesagt, hier geht es erstmal nur um ihn und mich, nicht um die ganze Fürbitte und was alles so super wichtig ist und toll, aber es geht nur um ihn und unser Herz. Und ich will euch einladen, wir werden jetzt gleich eine Zeit haben, ich mache einfach gleich Musik an und es gibt verschiedene Ecken, in die ihr gehen dürftet, um einfach zu beten. Also wir werden einfach eine Gebetszeit haben, in der jeder für sich mit Gott ist. Und es wird eine Ecke geben, in der wird die Leni stehen und sich ein bisschen bewegen, damit es dir nicht so schwer fällt. Und du darfst dahin gehen und darfst einfach mal probieren, dich zu bewegen. Einfach als Ausdruck deines Herzens gegenüber Gott. Oder gucken, ob Gott dir irgendwie zeigt, vielleicht siehst du ja auch, wie Gott sich bewegt. Vielleicht tanzt ja Gott über dir oder vor dir oder hinter dir oder wo auch immer, aber du siehst, was Gott tut und du kannst es nachmachen. Ich weiß nicht, was Jesus mit dir da macht, aber das ist eine Einladung da hinten in der Ecke. Dann gibt es daneben einen Tisch, da darfst du mal anfangen, selber zu schreiben. Also ich erlebe das momentan, ich bin auch nicht so der typische Schreiber, habe auch nie gern Geschichten geschrieben, aber ich merke, es passiert was in mir, wenn ich anfange, mein Gebet zu schreiben. Es wird auf einmal so ein bisschen poetisch oder so ein bisschen wie die Psalmen. Man schreibt auf einmal in Bildern und merkt, ich komme an einem Punkt an mein Herz, an dem bin ich sonst nicht gekommen, wenn ich nur das in mir gehalten habe oder das nur gesprochen habe. Deswegen, da dürft ihr hinkommen. Das sind auch so Anfänge, vielleicht, wenn du das erste Mal so dein Gebet vielleicht aufschreibst, der Chris ist da und der könnte ihn sonst auch fragen, wie man anfängt, aber der hat auch so Sachen halt hingestellt, die einem helfen können zu schreiben. Dann gibt's da einen Tisch und hier vorne für die, die so tief sitzen können, falls es mehr Bedarf gibt. Da liegen Buntstifte und Wachsmaler, da hinten sind auch Wasserfarben und da sind auch Blätter. Und ihr dürft einfach mal ein bisschen anfangen zu malen, wenn ihr möchtet. Wir haben das jetzt bei Maria gesehen, sie hat Farben genommen und die einfach ausgedrückt. Und vielleicht ist es genau das, als Einstieg in dein Gebetssein mit Jesus, heute Morgen das auszuprobieren. Und dann haben wir noch eine Möglichkeit hier. Ich liebe das zum Beispiel, an den Bildern zu stehen und einfach mit Jesus zu sein in so einem Bild. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also dieses Bild anzuschauen, mit Gott ins Gespräch zu kommen oder auch einfach darüber leise zu sein und zu spüren, wie Gottes Kraft einfach wirkt durch dieses Bild. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Oder vielleicht nimmst du dir einen Psalm, machst deine Bibel auf oder denkst an ein Gebet und darüber kannst du einfach ruhig sein. Da wird die Birgit sein, falls du nicht genau weißt, wie du anfangen sollst, darfst du sie ansprechen. Und dann wollen wir einfach eine Zeit haben, in der wir beten und du darfst ganz einfach, ja, einfach ausprobieren. Also du sollst jetzt nicht von Station zu Station hoppen. Es ist nicht das Ziel, dass jeder da alles gemacht hat, sondern du darfst dir einfach eine, vielleicht machst du auch doch zwei, aber in deinem Tempo, dass du einfach mal mit Gott abtauchst in einem Kreativen, was du vielleicht noch nicht ausprobiert hast. Wie genau, ja, wie auf der Reise bin ich gerade tatsächlich selber. Und gucke, wie ich das zu Hause sozusagen umsetzen kann. Genau, deswegen, also fühl dich frei, einfach mit Gott auf deinem Platz zu sitzen oder zu einer der Stationen zu gehen. Ich mache die Musik an. Wenn der Deno nachher den Gottesdienst abschließt, darfst du auch trotzdem noch ein bisschen weitermachen. Vielleicht merkst du, da fängt irgendwie was an. Ach genau, bei der Station gibt's auch noch so Bibelverse oder Gebete, die da liegen noch. Kannst du auch drüber meditieren.